der Podcast.
Folge 106, Kinderparadies im ICE Ruheabteil.
Hallihallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer etwas verfrühten Folge, nämlich der Folge 106 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast. Mit Augenzwinkern.
Machst du gerade die Sendung mit der Maus?
Ja, so ungefähr. Es zwinkert mir zu und unterbricht mich in meiner wahnsinnig eingeübten Ansage. Der Berliner Kabarettist Thälmann Lucke, diesmal nicht aus Berlin. Grüß dich, Thälmann.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann. Ja, heute bin ich im schönen Nürnberg. Du persönlich siehst es, weil ich ja hier ein tolles Hotelzimmer habe. Sowas gibt es nur in Nürnberg.
Wollte ich gerade sagen, das könnte auch in Bad Salzuflen sein, aber gut.
Vielleicht bin ich es auch, ja. Wer weiß, ich bin inzwischen so durcheinander, aber ja, herzlich willkommen, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Ja, warum, Thälmann, sowohl in letzter Woche, fast in Bremen warst du letzte Woche, ne?
Ja.
Das ist also quasi, Thälmann macht eine Weltreise, Bremen, Nürnberg, das klären wir nächste Woche auf, das ist ein kleiner Teaser, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten wollen wir natürlich auch die großen politischen Ereignisse dieser Woche nicht aus den Augen verlieren, dafür sind wir hier, auch wenn wir jetzt wieder am Mittwochnacht quasi erscheinen, also es ist Mittwochabend, jetzt Transparenz total, aber ich setze die Folge ja mal gleich online, sonst vergesse ich das. Es war nix.
Es war also, uns, ja. Doch, nee, also die Vorsitzenden der Linkspartei sind zurückgetreten. Aber naja, jetzt muss man natürlich
klären. Nein. Sie haben erklärt, bei der nächsten Wahl nicht nochmal anzutreten. Ja? Ich will hier nicht den Thälmann raushängen lassen, aber die sind nicht zurückgetreten. Sie treten bei der nächsten Wahl nicht nochmal an.
Und vor ein paar Monaten hatten sie ja lediglich angedeutet, dass sie noch nicht wissen, ob sie zurücktreten oder nicht, was ja immer auch wirklich Souveränität demonstriert. Und jetzt
immerhin. Das ist das Merkelsche vollste Vertrauen.
Ja, in sich selber, ja.
Genau. Ja, aber wenn wir da schon mal kurz hängen, weil es ist wirklich nichts, also über Trump braucht man nicht sprechen, über Kamala Harris und Udo Walz, nee, wie heißt er, Tim Walz.
Man muss immer aufpassen, nicht Walz, mit, so wie der Walzer im Englischen, sondern ohne T, also das kann er sich nicht leisten, Walz, er wird Walz ausgesprochen.
Okay.
Für mich als Schwabe ist das sowieso egal. Wir kennen ja kein, also Schwaben kennen kein stimmhaftes S. Für mich ist es Tim Walz, aber für dich musst du Tim Walz.
Walz. Gut, aber auch, ich möchte auch da nochmal drauf hinweisen, respektive ungefähr 10, 15 Podcast-Folgen zurück, du bist kein Schwabe. Du bist Hohenlohe irgendwas.
Stimmt, ja.
Ja.
Aber dann ist könnte auch, Trump sagen, tear down this Walz und dann, ja.
Okay, das versucht er ja auch. Wobei ich das sehr lustig finde, dass er jetzt, also ich finde, wir haben ja letzte Woche schon so angedeutet, dass wie Trump jetzt krampfhaft versucht, sich auf die Harris einzuschießen und einfach keine Angriffspunkte findet. Er sagt, sie ist eine Irre, die immer lacht. Jetzt ist auf einmal das Lachen von Kamala Harris so, weil sich alle irgendwie drauf, weil ich sie denke, sag mal, habt ihr alle keine Probleme?
Ja, ausgerechnetes Lachen von so einer Frau, die halt wirklich einfach fröhlich ist, gell? Und das ist schon ein Verbrechen, ja.
Ja, vor allem, wenn man amerikanische Präsidentin werden will. Aber gut. Um nochmal kurz zur Linkspartei zurückzukommen, da haben sich ja jetzt so einige Kandidaten. Kennst du da irgendwen von?
Also ich meine, ich bereite mich ja gern Woche für Woche auf unseren Podcast vor, aber so viel kannst du nun auch wieder nicht verlangen von mir.
Also es wird lustig. Also es ist so, dass jetzt interessanterweise in Thüringen, um jetzt doch noch vielleicht mal auf die Landtagswahlen in zwei Wochen zu kommen, oder anderthalb Wochen, in Thüringen ist es ja so, dass die Linkspartei immerhin noch so bei 12-16%, je nachdem welcher gefälschten Umfrage man glaubt, steht, während in Sachsen es ja wirklich so weit ist, dass die Linkspartei, also zumindest die letzte Umfrage, die ich gelesen habe, die Linkspartei höchstwahrscheinlich aus dem Landtag fliegen wird.
Das weiß man immer nicht. Umfragen rund um die 5%-Hürde sind schwierig, weil die haben jeweils einen Effekt sozusagen, wenn jetzt eine Partei, sagen wir mal, 5,5% hat, zum Beispiel, ich erinnere an die FDP 2013, ich glaube, in einigen allerletzten Umfragen waren es 5,5 und dann waren es am Ende 4,8, weil die Wähler denken, Mensch, ja, dann brauchen wir jetzt meine Stimme ja dann doch nicht mehr dafür.
Was ja übrigens totaler Quatsch ist. gerade dann braucht man ja die Stimme
eigentlich. Ja, also 5,5 ist viel gefährlicher als zum Beispiel 5,0, weil dann wissen die Leute, ja, dann muss ich es machen. Oder 4,5, da könnte sich jetzt ja auch jemand denken, oh, dann lohnt es sich nicht oder dann lohnt es sich gerade. Und deswegen, also da ist dann alles möglich. Zwischen 4 und 7 ist, glaube ich, dann alles möglich, wenn man so knapp in der Umfrage, überhaupt ist ja immer eine Fehlertoleranz von, naja, plus minus 2,3%.
Alles gut, aber ich finde halt die Tendenz so total krass, weil man ja im Prinzip, also ich bin ja jetzt Klugscheißer, wie ich bin, und wir sind ja beides leidenschaftliche Klugscheißer, bin ja immer davon ausgegangen, dass die SPD im Osten komplett überflüssig ist, weil es ja dafür jetzt eigentlich die Linkspartei gibt, was ja jahrelang im Prinzip hier die bessere SPD war. Also gerade unsere Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, zum Beispiel Wolf Gallert, jetzt Landtagsvizepräsident, wurde von den politischen Journalisten des Landes immer als konservativer Sozialdemokrat beschrieben, was ja durchaus richtig ist. Und jetzt ist es in Sachsen so, also da war die Linkspartei ja immer so 12-16%, so in dem Dreh, also gutes, also sagen wir mal, gutes sozialdemokratisches Mittelmaß für so ein konservatives Land wie Sachsen. Und die SPD ist bei 6%, also die SPD, die eigentlich im Osten überhaupt keine Rolle, also meine Partei, die, also deswegen bin ich ja da auch Mitglied, einfach um der Partei noch mehr zu schaden, weißt du? Und dass die Linkspartei in Sachsen einfach wahrscheinlich es nicht mehr in den Landtag schaffen wird. Das finde ich also wirklich, wo ich so dachte, boah, ja, krass. Und diese 12-16%, die in Thüringen haben, hat ja auch nicht die Linkspartei, die hat ja im Prinzip Bodo Ramelow. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, wenn das jetzt nicht die Situation seit 10 Jahren wäre, dass er der Regierungschef ist.
Genau.
Also das ist ja auch immer einfach ein Zusatzbonus, dann... Ja, dann wären sie wahrscheinlich auch weiter unten. Und dann wäre halt die Frage, ob so eine Partei sich davon erholt, weil sie in Westdeutschland ja nicht mehr in den Landtagen vertreten ist. Es gab ja so eine Welle ab 2007 oder 2008,
genau.
Wo sie dann doch in, sagen wir mal, 4, 5 Westlandtage kam, wo man dachte, jetzt kommt die gesamtdeutsche Linkspartei. Das ist ja so gesehen, an Stimmenzahlen ist das ja so, dass die Linkspartei in West- und Ostdeutschland ungefähr gleich viel Stimmen hat, nur dass die West natürlich größer ist und dann reicht es dann doch nicht mehr für die Landtage.
Genau.
Die Zeiten sind natürlich längst vorbei und ab wann macht man das Licht in so einem Laden aus? Das ist natürlich die Frage. Und zum Beispiel, es gibt ja die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ist ja sozusagen, hat die Partei ja seit Ende der 90er Jahre, seit sie da eben sich im Bundestag etabliert hat. Und da wird dann natürlich auch geschaut, nach der nächsten Bundestagswahl geht das noch, weil der AfD verweigert man die Stiftung und dann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr rechtfertigen, dass man der Linkspartei die Stiftung weiter finanziert. Also das sind, ja, aber es gibt ja keinen festen, es sei denn, eine Partei fusioniert oder meldet sich, löst sich selbst auf, keinen festen Zeitpunkt, wo man sagt, die Partei ist jetzt Geschichte.
Genau.
Wir erinnern uns, es gibt die Zentrumspartei noch, sehr erfolgreich, wie wir wissen.
Genau, also prominentestes Mitglied im Moment Jörg Meuthen.
Ja, aber nur noch in dieser Minute, vielleicht nächste Minute schon wieder ausgetreten, weil
man
das
weiß
ist ja auch so ein Wanderer zwischen
den... Es ist ja auch spontan komplett uninteressant. um nochmal auf die Umfragewerte zu gucken, also in Thüringen ist die AfD nach wie vor mit 30% mit Abstand stärkste Kraft, CDU dahinter so mit 21%, BSW mit 19%, wobei da ja auch viel Fehlertoleranzen drin sind. In Sachsen interessanterweise liegt die CDU vorn. Also der, sagen wir mal, Putin-Populismus von Herrn Kretschmer scheint tatsächlich zumindest ein bisschen was zu bringen.
Ja, das ist natürlich total übel, dass zurzeit halt irgendwie die Stimmung so ist, ja, die Ukraine, die, also die Stimmung, müssen wir irgendwie, wie soll ich sagen, dass so Leute wie Kretschmer, der ja einfach total gewissenlos ist, dem es scheißegal ist, was da passiert, dass der dann dafür belohnt wird, möglicherweise, und dass er dafür belohnt wird, so nah wie möglich zu sein, so ähnlich zu sein wie die AfD.
Ich habe jetzt gerade, weil ich viel so unterwegs bin und hin und her fahre, viel ist jetzt auch egal warum, höre ich relativ viel Podcasts wieder und es ist im Moment nicht viel los, also mein Lieblingspodcast.
Ich hätte einen Podcast-Tipp, Luke und Hengstmann.
Ja? Nein, so, zum Beispiel. Ja, den kann ich allerdings nicht hören. das ist mir irgendwie, ich mag meine Stimme nicht.
die taucht doch nie auf, Sebastian.
Genau, genau. Nein, ich höre gerade wieder viel Hotel Matze. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ein ziemlich cooler Interview-Podcast. Hängt allerdings immer viel vom Gast ab. Und da habe ich jetzt gerade die Felix Lobrecht-Folge gehört. Und da geht es natürlich wieder viel um Depressionen. Wie es ja, also, wie gesagt, das sagt Lobrecht ja selber. Ja, er sagt Lobrecht gerade selber. Ich habe keinen Bock, jetzt hier über Depressionen zu reden. Das macht ja gerade jeder Comedian. Wir haben aber beide schon mal festgestellt, dass wir offensichtlich die einzigen beiden Comedians, wenn man uns dann als Comedians bezeichnet, die offensichtlich keine Depressionen haben. Aber das ist ja gut für uns. Machen wir es so.
Ne? Ja, oder vielleicht sollten wir es mal damit probieren. Also ein Buch sollte mindestens bei rausspringen, würde ich sagen.
Ja, ich habe lange mit meiner Psychotherapeutin, das ist jetzt übrigens kein Scherz, darüber gesprochen. Ich habe einfach keine. Es tut mir leid, ich bin auch nicht depressiv. Ich habe auch nicht mal den Ansatz. Ich habe viele Probleme, ja, aber ich bin nicht depressiv. Also das tut mir jetzt auch leid. Okay, nein, wir machen jetzt gerade über ein Krankheitsbild lustig. Es tut mir leid, ihr jetzt hier wieder böse Kommentare kommen. Was schöner wäre als überhaupt keine Kommentare, aber gut. Also wir kriegen ja immer nur dann Kommentare, wenn ich wieder irgendeinen bösen Satz sage. Obwohl ich ja letzte Woche Katja Wolf als heiß bezeichnet habe. Ich hätte gedacht, da kommt vielleicht wieder ein grimmiger Kommentar, aber nicht mal das gab. Also wir sind so unwichtig, dass ich ja selbst Politikerinnen attraktiv finden kann, um zum Thema zurückzukommen. Felix Lobrecht sagte einen ganz interessanten Satz. Und zwar, der hat ja übrigens auch wie wir beide, muss man tatsächlich sagen, Politikwissenschaften studiert und abgebrochen. Mhm. Also wir können sagen, wir haben zumindest etwas mit dem erfolgreichsten deutschen Comedian gemeinsam. Wir haben alle drei Politikwissenschaft studiert und nicht zu Ende.
Ja.
Und der sagte, dass ihm die meisten Politiker deswegen auf den Sack gehen, weil es die im Prinzip nur Politik machen um des Machterhaltes willen. Das klingt immer so klischeebeladen, wenn man das sagt, naja, die wollen doch alle. Aber es ist tatsächlich richtig. Es ist du hast. Jetzt sage ich wieder was ich eigentlich nicht leiden kann, heutzutage, so als ob es früher anders war. Aber du hast halt einen Politikertypus, die wollen an der Macht sein, nur um an der Macht zu sein. So diese typischen Beamtenpolitiker.
Ja, aber wenn du schon so von Beamtenpolitikern redest, wenn du Macht haben willst, dann geh lieber in ein Ministerium, in ein Referat, lass dich da hoch befördern und schreib einfach die Verordnungen und Gesetze. Ja, naja, das ist viel cooler, weil dann, also da, die können ja und die vor allem eine Menge verhindern. Also zurzeit brauchen wir ja doch wirklich viel Elan und ich glaube, dass auch viele Politiker den Elan durch diese Maschinerie verlieren, weil dann heißt es, oh, wir machen hier eine Reform, super Sache, oder wir vereinfachen irgendwas und dann kommt irgendein schlauer Referent und sagt, ja, wir vereinfachen und zwar auf diese Weise und dann kommt ein Gesetzestext auf den Tisch geknallt, der doppelt so lang ist wie der bisherige. Also ich glaube, das ist der wahre Gegner, könnte man sagen. Wenn man was bewirken will, ist die Ministerialbürokratie der wahre Gegner.
Es gibt ja auch Theorien, dass zum Beispiel der Holocaust im Prinzip, und das meine ich jetzt überhaupt nicht scherzhaft, dass der Holocaust zum Beispiel allein durch die Bürokratie im Dritten Reich im Prinzip möglich gemacht wurde. Also es war ein rein bürokratischer Akt. Also die Wannsee-Konferenz sozusagen hat nur irgendein diffuses Ziel vorgegeben, so nach dem Motto, die müssen irgendwie weg. Und die Bürokratie hat dann im Prinzip entschieden in den dritten, vierten nachgeordneten Ebenen. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine halt solche Leute wie Michael Kretschmer. Die, warum will der Typ Ministerpräsident von Sachsen sein? Ja. Er will Ministerpräsident von Sachsen bleiben, um Ministerpräsident von Sachsen zu sein. Er hat keine politische Vision. Er hat bei unserem Ministerpräsidenten Opa Haseloff, da ist es wenigstens noch so, der bleibt das. Weil er sozusagen einen AfD-Ministerpräsidenten verhindern will, ist jetzt auch kein schönes Ziel, aber es ist zumindest ein politisches Ziel. Kretschmer hat, so genau kenne ich mich mit sächsischer Landespolitik nicht aus, aber Kretschmer hat für mich sozusagen einfach nur das Ziel, Ministerpräsident zu sein. Alles andere ist ihm egal. So ähnlich wie bei der Merkel. Deren erklärtes Ziel war es ja einfach nur, Kanzlerin zu bleiben. Wie? War doch der Merkel
ja,
immer
und wie man ja heute also schmerzhaft an allen Ecken und Enden merkt, dieses Probleme aufschieben, das funktioniert halt super, weil man dann beliebt ist, weil man dann irgendwie, weil die Leute denken, ach, die packt wirklich was an und dabei ist das Gegenteil der Fall. Das ist ja das Konzept, was jetzt nicht mehr funktioniert, weil was Scholz übernehmen wollte, das ja, war ja auch sein erklärtes Ziel, kann man überall nachlesen, dass er immer so, dass er ja schon 2020 sagte, wenn in einem Jahr die Merkel dann plötzlich nicht mehr auf den Wahlplakaten erscheint oder diese Abschiedsdokus kommen, dann werden die Leute merken, oh, wir wollen eigentlich sie haben, dann wählen wir den, der ihr am ähnlichsten ist.
Das was heißt, sie auch getan haben.
Ja, und dann ist aber dieses Konzept ist halt jetzt dank Merkel, also das ist wie von der Substanz leben oder von.
Und da muss ich eben, und das tut mir wirklich leid, da muss ich eben wirklich auch nochmal Gerhard Schröder lobend erwähnen. der wirklich der letzte Bundeskanzler war, der was wollte. Also schlimme Sachen teilweise, aber der wollte wenigstens was.
Ja, und ich denke schon, dass viele Abgeordnete, die zum Beispiel ein Spezialthema haben, dass die schon sagen, ja, das will ich. Es gibt zum Beispiel, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, die Rauchergesetzgebung soll, also die Antitabakgesetzgebung soll verstärkt werden. Da gab es so einen von der SPD, ich weiß gar nicht, der ist schon, glaube ich, schon länger nicht mehr im Bundestag, aber der hatte das immer vorangetrieben, also die Ausschussarbeit letztlich. Dann natürlich der bekannte Hermann Scheer von der SPD, der also für die Energiewende, also für die, vor allem für die Solarenergie war. Heutzutage würde man sicher da auch Leute finden, die ganz konkrete gute Arbeit leisten, oder zum Beispiel Roderich Kiesewetter, der durch die Talkshows tingelt und versucht, die Ukraine zu erklären und dass man Hilfe braucht, das ist ja komplett dem sein Anliegen. Und der als ehemaliger Bundeswehrangehöriger weiß natürlich dann auch, wovon er redet, und kann das halt umso besser darstellen. Aber wie gesagt, es frustriert auch viele Leute, und dann gehen Leute raus und wenden sich dann doch ihrem Thema von der anderen Seite zu. Beispielsweise Gerhard Schick von den Grünen, der jetzt Chef dieser Finanzwende ist. Also ist einfach ein gemeinnütziger Verein, so eine, also ein Think Tank. Und der hat gesagt, also dieser Laden, der Bundestag, der bringt, also da komme ich damit nicht weiter mit diesem Anliegen.
Naja, aber also ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, wir hatten natürlich auch früher vermutlich schon ganz oft, also wahrscheinlich mehr als den guten Politikertypus, diesen Politikertypus des Politikerbeamten. Hatten wir bestimmt auch schon.
Ja, guck dir mal die Kabinettsfotos an, der 60er bis 80er Jahre. Dieses, wo man denkt, Heinz Erhardt hatte quasi alle Ministerien inne. Genau. Mit diesem Kassengestell und so weiter. Die sahen alle, war natürlich sehr billig, so ein Ministerporträt, sich in so ein Büro zu hängen, weil es über dasselbe war, oder ja, selbe genau. Typus war.
Und die wollten ja auch nichts.
Mhm. Ja, das ist eben. Das würden die wahrscheinlich verneinen. Das ist ja auch alles fließend oder relativ. Und man entwickelt natürlich einen Realismus erst, oder es ist ja wie mit jedem Job oder mit jeder Sache, man lernt sie erst richtig kennen, wenn man sie macht. Ja? Jeder, der in den Bundestag will, in der Wahlkampagne, der stellt sich es wahrscheinlich anders vor, als jemand, der als Wiederwahlkampagne da wieder drin bleiben will. So.
Genau. Und dann ist natürlich die Frage, warum willst du drin bleiben?
Naja, gut, das ist ja aber auch jeder andere, also jeder, der festangestellt ist, der will ja im Grunde, stimmt eigentlich nicht, aber will seinen Job behalten. Viele Deutsche wollen ihren Jobs auch behalten, obwohl sie den Scheiße finden, obwohl sie davon genau. krank werden und so weiter. Bla, bla, bla. Aber der Politiker ist ja nicht fest angestellt, er ist 4 Jahre angestellt, und auch das nur, solange nichts Schlimmes passiert. Ja, Stichwort, wenn man dann bei einem Maskendeal erwischt wird, dann muss man sein Mandat vielleicht so, oder also muss es nicht abgeben, man kann es auch behalten. Es gab ja mal einen CDU-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein, Kalle von Bismarck, also Karl irgendwas von Bismarck, Spitzname Kalle, der galt ja als laut Bild-Zeitung als faulster Abgeordneter. Da hätte ich es stylisch gefunden, wenn er sogar zu faul gewesen wäre, zum Lammert damals hinzugehen, oder es war noch Thierse, hinzugehen und seine Abdank, seine Mandatsrückgabe zu unterschreiben. Aber das hat er hat es irgendwann glaube ich, zurückgegeben, weil er einfach gemerkt hat, ich habe keinen Bock. Wie kam er jetzt darauf?
Darum, das ist ja eine Politiker Art, nichts wollen.
Nein, also es ist eine Art Bewerbung um 4 weitere, befristet, ja, prekäre Jobs, ja, im Grunde.
Letztendlich, ja.
Und da machen sich Leute drüber lustig, ja, sind doch alle so reich und so weiter. Das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil nach 4 Jahren hat man noch überhaupt keinen Anspruch, zum Beispiel auf eine Rente, also keine, null. Nach 8 Jahren hätte man zumindest, wenn man dann das Rentenalter erreicht, also aber bis dahin muss man es ja auch schaffen, wenn man nach 8 Jahren rausgeht und 50 Jahre alt ist, dann hat man in dem Moment ja auch noch nichts. Es gibt genau. Übergangsgelder sozusagen, aber die bemessen sich auch nach der Länge der Bundestagsmitgliedschaft. Also dieses nach 4 Jahren ist eigentlich noch gar nichts. Ja.
Was sehr vielen, das ist wirklich, ich kenne ja einige, was sehr vielen Bundestagsabgeordneten der SPD höchstwahrscheinlich blühen wird, die ja mehr oder weniger zufällig, die SPD hat ja ganz viele Direktmandate gewonnen, was ja jetzt bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht schon keine Rolle mehr spielt, aber da sind zum Beispiel Magdeburg der Abgeordnete Martin Kröber, oder ich habe jetzt auch wieder Hotel Matze, kann ich empfehlen, Maya Wallstein, das ist die Cottbus-Spree-Neiße Abgeordnete, eine relativ junge Dame, also 86er Jahrgang, also sogar noch ein, Jahr jünger als du, zwei, du bist 84er Jahrgang.
Ja.
Ja, genau, zwei jünger als du. Jetzt habe ich dein Alter verraten. Spoiler.
Wir müssen dieses folgendes Wort löschen.
So, auch bei der ist es so, dass die höchstwahrscheinlich im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein wird. Die sind quasi, und jetzt sage ich ein ganz böses Wort, mit der Scholz-Welle in den Bundestag reingespült worden. Naja, die SPD hat damals ganz viele Direktmandate auch gerade hier im Osten geholt, weil die dann tatsächlich die Leute dachten, mit Scholz irgendwas passiert da. Und dadurch haben auch ganz viele Abgeordnete das Direktmandat geholt, die jetzt wahrscheinlich im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein werden. Weil die SPD vermutlich, außer in den SPD-Hochburgen in allen beiden, vermutlich keine Direktmandate mehr holen wird.
Ja.
Und die Listenplätze gehen ja an die üblichen
Verdächtigen. Auch die sind umkämpft. Also da muss man natürlich beim Landesparteitag jeweils auch eine gute Rede abliefern. Das ist nicht automatisch, dass wenn man schon im Bundestag sitzt, dass die da einen dann wieder auf diese aussichtsreichen Listenplätze heben. Manchmal kommt man auf einen unsicheren, da muss man natürlich hoffen. Manche Leute müssen ja sozusagen nachts bei einer Wahl dann abwarten, bis der Bundeswahlleiter oder seine Leute bei einem anrufen. Das kann ja bis morgens um 6 sein, dass man hoffen und bangen muss. Und das muss man sich wie einen eigenen Job stellen. Man muss sich vorstellen, ich habe einen Job, den ich gern machen will und behalten. Und das wird dann, entscheidet sich aber weitgehend, weil ganz ehrlich, man selber hat da ja kein, also nicht der Abgeordnete aus dem hintersten Hintertupfingen von der SPD, der hat ja jetzt nicht den Einfluss, dass Scholz gut regiert. Oder dass die Ampel gut regiert.
Naja, zum Beispiel der Stadtvorsitzende der SPD Magdeburg, Dr. Falko Grube, der war auch schon bei uns mal bei Namen zu Gast hatten, der hat seinen Job im Landtag, also seinen Wiedereinzug im Landtag, letztendlich der CDU zu verdanken. Weil die CDU halt bei der letzten Landtagswahl alle Direktmandate holte, oder fast alle, was gut ist, weil es dann nicht mehr die AfD holt. Und dadurch die CDU so viel Überhangmandate hatte, dass die SPD so viel Ausgleichsmandate kriegte, dass er auf Platz 8 oder 9 der Liste, ich weiß es nicht mehr genau, dann trotzdem noch in den Landtag mit reinrutschte. Und das wird jetzt eben laut nächstem Wahlgesetz, weil es ja keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben wird, wird das ganz vielen SPD-Abgeordneten nicht passieren. Und ich weiß nicht, wie viele SPD-Abgeordnete, wenn nach der Zeit in Umfragen kommen, glaube ich, dann aus Sachsen-Anhalt noch zwei Abgeordnete oder wenn es hoch kommt, drei in den Bundestag. Und das sind nicht viel.
Ja, also das kann man jetzt bedauern, aber ich finde, man sollte mal einfach sensibilisieren, ernsthaft, dass der Stammtisch einfach ein bisschen gnädiger mit Berufspolitikern umgeht. Denn Häme ist aus meiner Sicht eben auch nicht angebracht, wenn zum Beispiel jemand rausgewählt wird. War ja 2013 so, klar, als Kabarettist muss man schon ein bisschen dann auch auf die FDP eindreschen. Und das war ja auch richtig tragisch, dass Rainer Brüderle, der war ja im ZDF dann bei der Elefantenrunde und dann war, glaube ich, so halb acht oder so abends. Und ja, eine Bundestagwahl, da kommt die Elefantenrunde, glaube ich, 20.15 Uhr. Und dann genau 5 Minuten vorher in der Tagesschau-Umfrage war er aber nicht mehr erwähnt, also unter 5%, und dann haben sie ihm quasi den Tisch wieder abgeschraubt, und so wie ich mich erinnere, der war bereits in diesem ZDF-Gebäude. Und dann hieß es, oh, du kommst hier nicht rein.
Gut, Rainer Brüderle gehört jetzt nicht zu den Leuten, die mir unbedingt leid tun.
Mehrere Dutzend Abgeordnete waren dann mit einem Schlag weg, und dann die ganze Häme würde ich vielleicht heute auch nicht mehr in der
Doch. Hey, komm, das ist unser Job. Und jetzt mal ganz ehrlich, uns hat ja in der Pandemie auch keiner wirklich bedauert. Unsere Fans, ja, aber wir haben es uns ja ausgesucht. Wir hätten auch schön unser Politikstudium zu Ende machen können. Ja. Ich wäre Lehrer geworden, du wärst.
Das ist eben dieses, wir haben es ausgesucht. Einerseits ja, jeder sucht sich seinen Job aus. Stichwort, es sollte einem ja auch gefallen, damit man eben nicht krank wird vom Job. Das ist ja auch klar. Jeder hat die Verantwortung, einen Job, den man hasst, auch nicht zu machen. Und auf der anderen Seite tatsächlich, wie ich schon sagte am Anfang, wer wirklich Macht haben will, der braucht gar nicht gewählt zu werden. Der kann und der Stammtisch würde sagen, der geht in die Wirtschaft, die diktiert alles. Nee, eben nicht, sondern der geht ins Ministerium. Da kann man entweder gar nichts machen, das wäre vielleicht sogar am besten für die Allgemeinheit, oder man macht leider das Falsche, nämlich immer mehr Gesetze, immer mehr Paragraphen, mehr Volumen und die Realität ist scheißegal. Ja? Und so ein Job in der Verwaltung, der ist bombensicher.
Naja, und das Schöne ist ja, ich stoße ja in meinem Ortsverband, da habe ich jetzt die letzte Sitzung verpasst, weil ich da andere Termine hatte, egal, bringe ich ja immer wieder die These, also wie gesagt, Thema Einheitsgemeinde, Kommunalpolitik, egal, für mich ist es immer spannend, die Landkreise abzuschaffen, weil wir die nicht mehr brauchen. Also Landkreise, früher Grafschaften, waren ja immer nur dafür da, sozusagen die Verwaltungswege für den Bürger möglichst kurz zu halten, so wenn es um größere Sachen ging. Und meiner Meinung nach kannst du ganz viel auf die Gemeindeebene verlagern. Was nicht auf die Gemeindeebene verlagert werden kann, geht halt da oben ans Land. Also du brauchst diese zwischenkommunale Ebene.
Also ich denke, in dem Status wie unser Land, also so perfekt digitalisiert, da braucht man es wirklich nicht, muss man wirklich sagen.
Ja, vielleicht,
sagen.
Ich rede ja nicht von morgen. Ja. Aber ich scheitere schon in meinem Ortsverein.
Ja.
Weil eben, wir haben einen ehemaligen Minister, wie gesagt, im Ortsverein. Wir haben jemanden, der im Sozialministerium in relativ gehobener Funktion arbeitet. Und die sind halt, und das meine ich jetzt nicht mal böse, also überhaupt nicht. Aber die gehen halt davon aus, die Kreise, also der sagte dann zum Beispiel zu mir, naja, pass mal auf, aber diese ganze Sozialgesetzgebung, SGB II, also Hartz IV und so weiter, das können wir doch nicht auf die Gemeinden, das können, also nach Motto, das geht doch gar, also die sind dann auch gar nicht mehr in der Lage, sozusagen die Fantasie aufzubringen, zu sagen, nee, natürlich können wir das auch anders regeln.
Ja. Die Fantasie geht ja. Muss man ja an der Pforte abgeben. Also ja, natürlich. Sozusagen das, was, wenn jemand eingestellt wird, dann ist er ja automatisch nötig, laut denen, die dort, also das ist halt ein Problem, wenn eine Behörde selbst entscheidet, ob sie wichtig ist oder nicht. Und noch schlimmer, wenn sie von einer positiven oder negativen Entscheidung nicht betroffen ist, dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist die Entscheidung ja wirklich neutral, aber neutral stimmt ja nicht, sondern wenn man zum Beispiel von einer negativen Entscheidung nicht betroffen ist, kann man auch sagen, ja, dann mach's komplizierter, dann wird zum Beispiel die Baugesetzgebung, wenn man selber kein Gebäude bauen will, sondern denkt, das sind alles nur die Scheißreichen, also die Berliner Verwaltung besteht zum Teil aus frustrierten Linken und Grünen, die reiche Menschen hassen und aus dem Grund Bauen verhindern wollen. Das aber, das was damit zu tun hat, dass dass die Krise mit behoben wird, weil die ist zum großen Teil auch dem Bausektor geschuldet. Soweit denken die dann auch wieder nicht. Und diese, es ist, ich finde es ein Problem, wenn man halt selber so die Auswirkung seiner negativen Entscheidung an keiner Stelle selber tragen muss und ohne Augenzwinkern irgendwas Negatives für Leute entscheiden muss, ohne dass es eine positive Auswirkung für andere hat. Natürlich muss man manchmal Sachen abwägen, wie als Richter zum Beispiel, aber nur Sachen zu verhindern, das haben wir ja jetzt jahrelang uns reinmanövriert. Und gut, aber das ist jetzt ein Thema. Da
du, alles gut. Mir geht es jetzt einfach darum, und ich will jetzt überhaupt nicht die meisten Ministerialbeamten angreifen. Das ist halt deren Job und das
aber
ist okay.
Aber ich würde das wollen.
Okay. Nein, aber ich sehe das ja zum Beispiel, das große Thema Kindergrundsicherung. Und da kommen wir vielleicht noch zum zweiten Thema, das wir heute noch mehr oder weniger vorbereitet haben. Das Thema Kindergrundsicherung scheitert ja unter anderem, also nicht unter anderem daran, aber es war klar, um diese Kindergrundsicherung durchzusetzen, brauchen wir einfach im Ministerium 5000 neue Stellen, was in Zeiten des Arbeitskräftemangels ja sowieso schon mutig ist, aber die würde man ja wahrscheinlich sogar besetzt kriegen, aber wo ich mich so frage, warum?
Naja, aber das zeigt ja diese Borniertheit.
Genau.
Das heißt, wir haben das und das vor und das ist nötig und wie gesagt, es gibt keine Fantasie, um Sachen auch anders zu lösen und dann zu sagen, ja, diese 5000 Stellen sind gut und dann kommt irgendwas mit Kindern noch in den Namen rein, da kann man eh nichts dagegen haben. Also diese Art, wie vor 10 Jahren hat sich eine Partei deswegen gegründet, weil sie die Schnauze voll hatte von Alternativlosigkeit, die sie dann diesen Namen auch gegeben hat. Das ist natürlich eine ganz andere, da jetzt von Menschen zu sprechen, ist ja auch hoch gewagt, aber diese immer zu sagen, ja, das muss so sein, weil wir sind quasi in Ministerien die Einzigen, die sowas entscheiden können und wir stellen jetzt lauter Leute ein. Das ist natürlich absurd, denn es lässt sich immer leichter lösen. Vor allem lässt sich es lösen durch wenn man jetzt sich entscheiden müsste zwischen mehr Text oder weniger Text in einer Bestimmung, dann müsste man sich eigentlich immer für weniger Text entscheiden. Das ist fast immer das Richtige. Und dann kommt aber einer um die Ecke, der sagt, was ist denn aber mit? Und dann kommt ein ganz konstruierter Spezialfall, der nie auftritt, aber der auch der muss dann in dieses Gesetz rein. Und das ist ein Wahnsinnsmechanismus. Und es geht ja sogar in Rekordgeschwindigkeit, haben wir gesehen in der Corona-Krise, da waren ja in Rekordgeschwindigkeit diese zum Beispiel diese Kontaktgesetze, Kontaktverordnungen, Beschränkungen geschrieben, wo man denkt, das ist aber also so ein Umsatz von, was weiß ich, 5 Gesetzesseiten pro Sekunde. Also das ist eine Rekordleistung, die man vielleicht gar nicht braucht.
Und da kommen wir jetzt vielleicht schon zum nächsten spannenden Thema, weil als in Vorbereitung auf diese Folge sind wir im Moment ein bisschen, sind wir ja auch so unregelmäßig, also unregelmäßig für unsere Verhältnisse quasi geradezu chaotisch in unserem Ausstrahlungsrhythmus. Schriebst du mir aber noch, hast du schon dieses Kinderstören-Video von Caroline Kebekus gesehen? Und das habe ich mir eben nochmal kurz angeguckt. Das ist ja wie so ein Joko und Klaas-Moment. Ne? Joko und Klaas gegen ProSieben sagt dir was, ne? Und die können ja da immer eine Viertelstunde gewinnen. Und das wird dann immer vor Mittwochs, also das ist ja TV Total meistens, oder so, wird das da vorgesehen. Und sowas ähnliches hat Caroline Kebekus jetzt auch gemacht mit dem Tatort.
Naja, zur besten Sendezeit einfach auch, aber das war unangekündigt. Es stand nirgends und plötzlich, plötzlich kam das und alle sollten sich wundern, ja.
Okay, also ich habe mir das jetzt angeguckt, also nicht ganz bis zum Schluss, das ist aber auch nicht nötig, um da meinen Gesamteindruck zu machen. Aber mich würde interessieren, A, warum fragst du mich, also wir haben ja jetzt wirklich nicht gesprochen vor der Folge, A, warum fragst du mich, ob ich es gesehen habe? Und B, was daraus resultieren ist, was hältst du denn davon?
Naja, wir reden ja manchmal über so Fernseh-Events, gerade wenn irgendwelche. Es ist ja, gerade die ARD schafft es ja manchmal so Fernseh-Events so groß zu machen. Also zu sagen, hier die große Doku, 2 Jahre große, 2 Jahre Ampelkoalition oder so. Das kommt dann ja in den entsprechenden, wird in jeder Zeitung besprochen oder halt auch dann, manchmal schaffen sie es sogar in die Tagesschau, in die Ankündigung, was auch immer. Die müssen es ja auch dann bewerben. Insofern finde ich das als Fernseh-Event interessant, dieses Konzept, weil das gab es, glaube ich, selten. Es gab ein-, zweimal so von diesem Recherchenetzwerk, als es darum ging, die Panama Papers zum Beispiel, da haben sie das sonntagabends gelauncht. Also die Süddeutsche Zeitung kam dann montags raus, aber sonntags um 8 Uhr war sozusagen auch im Internet dann schon alles drin. Und die Tagesschau hat es um 8 Uhr gebracht und um 7.59 Uhr wusste man noch nichts von dem Thema. Und dann stand in der Fernsehzeitung für Montagabend irgendeine Reportage mit so einem Fake-Titel, ja, was weiß ich, die Story im Ersten, bla bla bla, und das gab es nicht, sondern dann kam eben unterstützend irgendwas zum Thema Briefkastenfirmen. Sowas hatten sie schon mal gemacht, aber jetzt sozusagen den Tatort, obwohl es nur eine Wiederholung des Tatorts war, weil der ja gerade Sommerpause hat, ist ja schon ein anderes Kaliber, weil da muss ja jeder zugucken. Es sei denn,
ja, sagen wir mal so, ich habe es nicht mitgekriegt, aber das hatte auch private Gründe, muss ich dazu sagen. Ich habe Sonntagabend andere Dinge zu tun gehabt. Aber ja, also du wissen wir ja, dass die liebe Caroline Kebekus gerade Mama geworden ist.
Ach, das habe ich bisher noch gar nicht mitgekriegt.
Tut ja, genau. Und zwar, du weißt, wer der Vater ist?
Wer?
Max Mutzke.
Mhm.
Der mal den Grand Prix de la Chanson für Stefan Raab und einen 8. Platz machte, 2008, glaube ich, war das oder so. Egal. Vater, übrigens auch Schwabe, glaube ich, oder Badener, glaube ich, und hat seine Frau mit 4 Kindern für Caroline Kebekus verlassen. Und Gossip, das hier der Gossip-Podcast.
Ja, siehst du, das hättest du mal senden können, dann hätten noch zusätzlich Leute eingeschaltet.
So, und die machte jetzt quasi die Viertelstunde für Kinderrechte.
Mhm.
So.
Also ja, oder so Kinder, was weiß ich, also es war so ein bisschen diffus, weil ach, liebe Deutsche, denk doch mal an Kinder, alles ganz schlimm. Und
ich muss mal sagen, rein formell, handwerklich fand ich super. Mhm. Die meisten, die haben auch viel so, wir haben viel Tagesthemen und so mit Kinderdarstellern oder auch ein Tatort mit Kinderdarstellern und so. Die Kinderdarsteller fand ich sehr gut gecastet, zum Größten, weil meistens nerven Kinderdarsteller ja. aber die waren zum Teil wirklich, wirklich gut gecastet. Und auch so thematisch, also wenn man jetzt mal davon absieht, was sie aussagen sollten, das, was sie ausgesagt haben, fand ich gut umgesetzt. Das muss ich wirklich sagen.
Ja, wobei es ist halt, das ist halt von dieser Comedy-Redaktion geschrieben. Und wie du immer auch schon sagst, in der Heute-Show kann man ja zum Beispiel auch sehen, welcher jetzt Außenreporter, welcher ist zum Beispiel Schauspieler, da sieht man, der liest den Text, der sagt den Text auf. Oder wer ist vielleicht sogar selbst Autor seiner eigenen Zeilen oder auch nicht, aber wer ist sozusagen gelernter Kabarettist, der spricht so eine Schalte dann anders. Und so ähnlich ist es bei den Kindern, die haben Erwachsenentexte gekriegt. Ja, ja. Und da weiß man natürlich jetzt, oder da ist klar, die werden aufgesagt. Und das ist jetzt, klar, bei Kindern muss man echt immer aufpassen, wie sie es machen. Nicht in die Kamera gucken, dann brauchst du 10 Takes, bis der zum ersten Mal nicht reinguckt und so weiter. Also klar, mit Kindern drehen, riesen Respekt davor. Aber ich bin jetzt nicht vom Hocker gehauen von der Lustigkeit der Sketche, weil die aus meiner Sicht durch diese etwas hölzerne Art nicht gewonnen haben, aber es war ja so konzipiert, dass Kinder, es hätte ja kein Erwachsener spielen können.
Also das hätte alles wesentlich schlimmer sein können, das muss man wirklich sagen. Also handwerklich fand ich es gut gemacht. Jetzt habe ich aber ein inhaltliches Problem. Und zwar, ich habe ein ganz großes. Und zwar das erste Thema ist Schnarch. Das muss ich wirklich sagen. Ja, nun bin ich aber selber auch Besitzer von 2 Kindern.
Ja.
Und die ganzen Problematiken, die da angesprochen werden, stimmen natürlich. Mhm. Und was mir immer noch ein bisschen zu kurz kam, war tatsächlich das große Problem soziale Unterschiede. Es wurde viel auf Corona eingegangen, so und so weiter und so fort. Und meine Kinder sind ja nur wirklich, sind natürlich hochintelligent, sind ja meine Kinder, aber haben auch, also ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob sie privilegiert sind, ich habe keine Ahnung. Also es sind relativ normale Kinder hier bei uns im Osten. Und das war das, was mich wirklich am meisten stört. Zum Beispiel die Tatsache zu sagen, wir haben nicht genug Kita-Plätze. Das stimmt in einer Stadt wie Köln definitiv. Das stimmt vielleicht auch in Frankfurt am Main, in München, in Hamburg, in Magdeburg, in Halle, in Dresden, in Chemnitz. Auf dem Land in Sachsen-Anhalt stimmt das nicht. Du hast hier keine Probleme mit Kita-Plätzen.
Genau, da ist natürlich jetzt die Sache, dass
du hast Probleme, deine Wunschkita zu kriegen. Natürlich. Das gebe ich unumwunden zu. Aber du kriegst hier sogar einen Krippenplatz, wenn du einen brauchst.
Ja, das ist halt, darauf hat man den Anspruch und den hat man halt dann de facto nicht überall. Und das, klar, wenn es heißt, ihr kriegt's, aber dann kriegst du es ganz konkret halt irgendwo doch nicht, dann muss man schon darüber reden, aber es ist halt eine Verallgemeinerung, dass es die nirgends oder dass es überall Mangel gäbe.
Genau, es gibt halt in Köln, logischerweise, weil einfach, entschuldige bitte, das ist ja eine der wenigen Sachen, wo wir aus diesem Gewinner der Einheit sind. Die Kita, wir haben es geschafft, dass jedes Pissdorf seine Kita behalten
hat. Bei euch können sogar die Ampelmännchen einen Kita-Platz kriegen, so viele so. Habt ihr.
Ja. Also ich weiß, ich habe die Geschichte im Podcast bestimmt schon mal erzählt. Wir haben totale Panik, weil in Magdeburg war das, als meine Tochter geboren wurde 2011, war es zumindest ein Problem, du musstest dich relativ frühzeitig anmelden. Mhm. Also da haben viele ihr Kind schon in der Kita angemeldet, sagen wir mal im 7. Schwangerschaftsmonat oder so. Das habe ich hier in Egeln auch gemacht. Da hat die Kindergartenleiterin fast einen Lachkrampf gekriegt. Und hat zu mir gesagt, Hengstmann, können wir vielleicht erstmal warten, bis das Kind geboren ist. Mhm. Dann können Sie gerne nochmal zu mir kommen und dann können wir über den Kita-Platz reden. Okay, das gebe ich zu. Aber ansonsten, Kinder haben natürlich, weiß ich mal, Kinder haben keine Lobby. Natürlich haben Kinder. Kinder haben eine ganz große Lobby, nämlich die Eltern.
Ja.
Und es hängt ganz exzessiv von den Eltern ab. Zum Beispiel da haben sie ja hier gefragt, gejagt, da blutet mir ja immer das Herz, da habe ich ja sowas von versagt. Wen das interessiert, das wird ungefähr einmal im Jahr wiederholt. Ich weiß nicht genau wann. Ich weiß immer nur, wann es gelaufen ist, weil ich dann im Kabarett darauf angesprochen werde. Na, Expert, aber wieder versagt.
Die alten Quiz-Dinger.
Ja, einmal im Jahr wird die Scheiße wiederholt, wie ich dann Hamburg komplett versagt habe. So. Und da wurde eben die größte Unfallursache für Kinder in der Schule sind Elterntaxis. Das stimmt sogar. Das muss ich wirklich sagen. Es nervt wie Sau. Aber auch da mit ein bisschen Blickigkeit. Mein Gott.
Ja, also klar, Eltern, also das ist halt, glaube ich, eher ein Problem, wenn es darum geht, die Qualität von Schule, dass das, was in der Schule passiert, möglichst nicht, also da würden aber viele Eltern widersprechen, wenn ich jetzt sagen würde, am besten sollen die Lehrer und die Schulleitungen, sollen die Schule organisieren und nicht dass von Elternseite quasi das Volumen der Hausaufgaben, weil es dann wahrscheinlich immer zu hoch ist, bestimmt wird. Also dieses Reinquatschen Also da würde jeder Lehrer sagen, wenn man, was schaffen wir am ehesten ab? Die Eltern, ja.
Ja, natürlich, da würde dir jeder Lehrer bestätigen.
Das ist der größte Feind. Und,
ist aber auch teilweise berechtigt, das muss man natürlich dazu sagen, weil natürlich jedes Elternteil in erster Linie erstmal sein Kind sieht. Und das dann natürlich.
Naja, auch nicht unbedingt. Also zu sagen, mein Kind soll keine Hausaufgaben kriegen oder mein Kind, vor allem, wenn zum Beispiel, wenn ein Kind sich scheiße verhält und eine Lehrerin ist so dumm, quasi das zu bestrafen oder sozusagen zu disziplinieren, und dann muss man halt, sofern es ein Kind ist von einer Mutter, die sehr viel Zeit hat, weil sie vielleicht früher selbst auf Lehramt studiert hat, aber dann, ach ja, dann kann ich ja einfach nichts mehr mit meinem Leben anfangen, wenn ich ein Kind kriege. Und dann habe ich Vollzeit Zeit, um Lehrern auf die Nerven zu gehen und zum Beispiel die Schulleitung zu verklagen, wenn mein Kind wegen Rumpöbelns oder wegen Schwänzens, was auch immer, also wegen Sachen, für die man ja einfach diszipliniert werden sollte. Sonst ist es eine Einladung, es am nächsten Tag wieder zu machen. Also Pädagogik ist schon auch ein Problem, wenn man Kinder nur loben darf. Ach, wunderbar, hast du heute wieder geschwänzt, super. Ja, also das ist natürlich...
Ja, nun muss ich dazu sagen, also jetzt zum Beispiel, dass das Thema Hausaufgaben betrifft, da bin ich ja auch ein ganz großer Feind von, weil ich einfach der Meinung bin, das bringt nichts. Aber das ist jetzt aber keine Elternsicht, die ich habe, sondern das ist wirklich eine pädagogische Sicht. Also als derjenige, der wirklich mal Lehramt studiert hat, ich halte Hausaufgaben wirklich für kompletten Schwachsinn, weil das Problem, was ich sehe, ist, die Kinder, die sowieso können, die nervt, dass sie es machen müssen, weil der Übungseffekt ist für mich gleich null. Und die Kinder, die es sozusagen nicht können, lernen es auch in den Hausaufgaben nicht. Und es hängt ja auch immer ganz viel von den Eltern ab. Ich war teilweise, muss ich dazu sagen, ist auch nicht besonders pädagogisch, aber wenn es dann irgendwie, und das Kind war schon 8 Stunden in der Schule und hatte dann noch 3 Stunden Mathe-Hausaufgaben auf, dann habe ich, oh, komm her, ja, lieg da hin.
Aber genau
so.
Das.
Und dann habe ich mich, und dann habe ich mich daneben gesetzt und habe gesagt, 3, 5, schreib hin, 17, so. Ich habe das schnell selber durchgerechnet, weil ich aber, ich einfach wusste, es bringt dem Kind eh nichts.
Naja, aber das ist, das würde ich auch so nicht sagen, aber es ist natürlich so, die Eltern dürfen mit einem Kind machen, was sie wollen. Wenn sie ihr Kind bis zum Geht nicht mehr verziehen, ist das ihr gutes Recht. Wenn sie ihr Kind auf das Leben insofern sozusagen gegenteilig vorbereiten, liebes Kind, alles, was du machst, wird immer gelobt und du kriegst immer, brauchst dich nicht ordentlich zu verhalten, kannst dich rücksichtslos verhalten und dir wird immer zugestimmt, dann kommen solche bei raus. Und ich habe ja gelegentlich auch mit, ja, was weiß ich, mit jungen Erwachsenen zu tun, mit 30-Jährigen, Kindern im Zusammenhang mit Workshops oder so, die auch Wokeness spielt da eine große Rolle, weil das ist ja sozusagen eine Art, man irrt sich ja nicht. Man weiß erstens mal schon alles von Leben, man muss nichts mehr lernen, nichts mehr beigebracht kriegen, man darf auch nicht mehr zurechtgewiesen werden, sondern man ist der König der Welt. Und das ist der Effekt von so einer Erziehung. Da kann man jetzt lange sich drüber aufregen, es ist de facto...
Wobei, ich muss dazu sagen, ich kenne ja nun inzwischen auch durch meine Kinder eine ganze Menge andere Kinder und ich muss natürlich sagen, dass das wirklich die absoluten Ausnahmen sind.
Ja, aber das sind die sozusagen den Ton setzen, gerade zum Thema Wokeness. Also das ist ja so, dieses absolute Gute ist man selber und das absolute Böse ist derjenige, der einen irgendwie zurechtgewiesen hat oder was auch immer, der nicht in das Weltbild passt. Und dann sind die gewohnt, dass sie Recht bekommen. Und wenn sie nicht Recht bekommen, dann machen sie so einen Riesenaufstand, dass sie dann doch irgendwie, also das ist wirklich eine Bubble, die da herangewachsen ist und auch weiter an herangezüchtet wird. Also dieses, ich will nicht sagen, dieses früher war alles besser, will ich jetzt nicht auch nicht unbedingt bedienen, aber dass ich früher mal, wenn ich als Schüler selbst verantwortlich war für meine zum Beispiel Schwänzen oder Hausaufgaben nicht gemacht, dass man auch mal einfach sagt, so, du machst die Hausaufgabe vielleicht zweimal oder du bleibst die 6. Stunde da. Das ist ja heutzutage nachsitzen. Oh, großer Skandal, weil das Kind kommt ja dann nicht rechtzeitig nach Hause. Dann kocht die Mama ja nicht just in time für das Kind oder was auch immer. Oder Ausfall, Stunden aus. Oh, dann kommt das Kind ja allein. Ist vielleicht eine halbe oder eine Viertelstunde unbeaufsichtigt. Das ist ja der größte Unfall, den man sich vorstellen kann. Also ich glaube, Kindern, jungen Leuten was zuzutrauen, das wäre der allererste Schritt. Und nicht zu jammern, zum Beispiel, also ich bin, das ist schon längere Zeit her, aber ich bin mal an der Ampel gestanden, da kam kein Auto. Was macht man natürlich als normaler Mensch? Man latscht rüber. Neben mir so ein Lappenvater, sage ich jetzt mal, mit so einem Tragetuch. Nee, war nicht Tragetuch. Ja, nicht Tragetuch, sondern ein Kind an der Hand.
Prenzlberg-Papa.
Ja, eigentlich so ein... Also der ist absolut lebensunfähig, glaube ich. Solche Väter, die strahlen aus, guckt mal, ich habe hier ein Statussymbol, müsst mich alle bewundern, und zu Hause kriegt er wahrscheinlich eins mit dem Nudelholz, weil er die Milch auf eine falsche Temperatur gemacht hat. So, und der stand da und beschimpfte mich natürlich, also du Sau, kannst doch Vorbild sein. Und dann, also erstens mal, wenn du kein Vorbild für dein Kind bist, dann ist eh alles verloren. Und zweitens, Eigenverantwortung, also so sozusagen sein Kind für so dumm zu halten, dass es, dass einer wie ich reicht, mit dem es nie was zu tun hat, um es auf eine schiefe Bahn zu bringen, also so wenig gefestigt in dem, was es lernt fürs Leben, dann ist es ja auch wirklich eh zu spät. Und dieses Zutrauen in die eigenen Kinder oder überhaupt in Kinder, das ist, glaube ich, je mehr man von sich selber hält oder je mehr Wichtigkeit man da reinmisst, desto weniger ist das. Und ein Kind einfach aufwachsen zu lassen mit einem gewissen Erfahrungsschatz. Diese Erfahrung werden Kindern ja gar nicht ermöglicht durch, oder was weiß ich, Scheitern oder so.
Ich muss aber auch dazu sagen, das ist hundeschwer. Also das sage ich jetzt wirklich als Erziehungsperson. Es ist wirklich hundeschwer, Kinder los. Also wenn man es dann einmal, es wird von Mal zu Mal leichter, Kinder auch loszulassen und so. Wie gesagt, meine Kleine ist jetzt 13, der Große ist 8. Und das sind so Prozesse, die man als Eltern, aber da muss man auch sehr wach und sehr, darüber will ich gar nicht diskutieren. Lass uns kurz nochmal über die Sendung diskutieren. Ja. Also ich fand es nett, ich fand die Idee gut, aber das Schulsystem in Deutschland wird sich deswegen meiner Meinung nach zum Beispiel nicht verbessern, weil die Lobbyarbeit ja immer für Personen maximal 20 Jahre interessant sind. Also das ist schon lang. Wenn du 3 Kinder hast, dann ist Schule für dich 20 Jahre interessant, als jemand, der wählt und Entscheidungen trifft.
Ja, aber, wie gesagt, ja.
Aber für alle anderen, Schule ist doch völlig, also wenn ich keine Kinder hätte, wäre mir Schule scheißegal.
Ich weiß auch gar nicht, also es muss ein Ruck, es muss irgendwas ändern. Das ist natürlich immer der nutzloseste Appell.
Genau.
Weil, das haben wir ja bei der letzten PISA-Studie gesehen, die war schlechter als die Vorgängerstudien, also die Tendenz geht wieder bergab. Und dann hieß es von allen Seiten, jetzt muss ich auch mal richtig was ändern und jetzt muss die Politik auch mal, muss jetzt verstanden haben, worum es geht. Und dann, wenn man genauer nachgefragt hat, haben die einen gesagt, ja klar, auf jeden Fall, es muss wieder wie früher sein. Genau. Da wäre ich jetzt der Meinung zu sagen, mehr Frontalunterricht, weniger dieser Showunterricht hier, dass der Lehrer das Äffchen ist. Und die anderen würden es genau gegenteilen. Ja, noch mehr von diesen neuen Methoden und noch die Lehrer sollen noch mehr die Kasper sein. Und man denkt immer, man wäre der gleichen Meinung. Ja, soll besser werden. Aber wenn man dann fragt, dann ist gerade bei diesen sehr grundlegenden Themen, und deswegen haben wir ja eine Ampelkoalition, die in fast allen Themen über Kreuz liegt, weil alle denken, die müssen doch so denken wie ich, und das Gegenteil ist der Fall.
Herzlich willkommen in der Demokratie, und da ist mein bestes Beispiel immer wieder, und damit möchte ich die Folge auch beenden, da werden wir noch mal ganz kurz drüber reden, weil das war wunderbar, 3/4 der europäischen Bevölkerung, und von diesen 3/4 waren 4/5 Deutsche, waren, ich weiß gar nicht mehr wann, vor 10 Jahren, für die Aufhebung der Sommer. Nein, für eine Aufhebung der Zeitumstellung. Mhm. 2-mal im Jahr. Das war klar. Es war 80% der europäischen oder 75% der europäischen Bevölkerung, von denen 80% Deutsche waren für eine Aufhebung der Zeitumstellung. Warum ist das bis heute nicht passiert? Weil die da oben eh noch machen was sollen? Nein. Sie waren dafür, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Welche Zeit dann aber bleibt? Ja, das war. Das war, ist so kontrovers, egal mit wem du redest.
Ja, aber dann wäre so ein Ding, wenn das jetzt beschlossen würde, das würde akzeptiert werden. Da gäbe es jetzt keinen Bürgerkrieg in keinem EU-Land.
Wir sind aber in der falschen
Zeitzone gelandet.
Ja, dann, weil sie keine Mehrheit dafür kriegen. Und das einzige Beispiel, worauf man sich dann einigen konnte, wäre ein noch größerer Flickenteppich gewesen. Nämlich, dass jedes europäische Land macht, was es will. Und darum
das ist ja es das ist ja das, also beziehungsweise, ob die Sommerzeit existiert, ist nicht die Wahl des Staates, aber in welcher Zeit, sondern wir könnten theoretisch die Zeit, die Moskauer Zeit, also Sarah Wagenknecht müsste ihre Uhr dann nicht mehr umstellen, wenn sie...
Genau. Ich damit sagen will, dass sich was ändern muss, das wollen alle.
Ja,
aber das was ist, konkret?
Ja, und letztlich ist so eine Sendung natürlich auch extrem populistisch, und mich kotzt es immer an, wenn es heißt, Deutschland sei kinderfeindlich, weil das Gegenteil ist der Fall. Wir zahlen ja alle Sozialversicherungsbeiträge und alles Mögliche. Es gibt bei der Steuer gibt es sozusagen Rabatt, wenn man Kinder hat. Bei der Sozialversicherung gibt es auch. Dann umgekehrt, wenn man zum Beispiel beim Staat arbeitet, was ja fast alle Deutschen tun, deswegen ist es ja hier so beschissen, weil jeder das alles auch verkörpert, diesen Stillstand, da gibt es immer Kindeslustand. Da musst du gar nicht mehr leisten, wenn du mehr Gehalt haben willst. Du musst einfach ein Kind kriegen. Dann kannst du die Füße weiter hochlegen und kriegst mehr Geld. Und an allen Ecken und Enden werden Eltern bevorzugt gegenüber, oder zum Beispiel frag mal im Krankenhaus nach, wer sich an Weihnachten freinehmen darf. Wer keine Kinder hat, der wird nie... Mir wäre es ja scheißegal, ich würde ja mich freuen, wäre am liebsten Weihnachten auf irgendwo, wo gar niemand ist. Aber wenn man angenommen, einem ist Weihnachten wichtig und man hat den Fehler im Leben gemacht, kein Kind zu haben, dann wird man das nie machen können. Naja, und deswegen kotze ich bei immer dann, wenn diese, naja, es ist halt für mich extrem populistisch, dieses Gejammer. Und ehrlich gesagt, der beste Ort, zu erfahren, dass Kinder die Welt regieren in Deutschland, ist ein Ruheabteil in einem deutschen ICE. Weil wenn da eine scheiß Familie drin sitzt, ich meine, es gibt auch Familien, da wundere ich mich dann selber, ich habe ja dann auch ein schlechtes Bild von denen, dann setzen die sich rein in so ein Abteil und die Kinder lesen ein Buch, das muss man jetzt erklären, was ein Buch ist, machen nichts, ja, fallen überhaupt nicht auf. Und dann sind die da, dann bin ich jetzt enttäuscht, dass mein Kinderbild jetzt ganz durcheinander kommt. Aber die allermeisten sind beschissen und verhalten sich im Ruheabteil wie Sau. Und dann, wenn ich dann den Fehler mache, irgendwas zu sagen, dann bin ich der Depp. So.
Genau. Aber wie gesagt, auch da muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob du jemals dir nochmal Kinder zulegen wirst, das gibt mir ja auch nichts an, das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, weil das muss ja jeder selber wissen. Du wirst, wenn du selber irgendwann mal Kinder hast, wirst du dem gegenüber natürlich wesentlich toleranter. Das ist aber ganz normal, das ist jetzt auch
kein Vorwurf. Nein, wie gesagt, es gibt doch die Guten, es gibt Eltern, die Wert drauf legen auf Verhalten, die sagen, hört mal her, wir gehen jetzt in den Ruheabteil und das heißt deswegen so, weil bla 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 und wann, hier hast du ein Buch, das ist dein Lieblingsbuch, das liest du vielleicht gern und so weiter. Ja. Aber
alles gut.
Kindern ein Buch zu geben, das ist ja schon für manche Eltern undenkbar, weil da braucht man natürlich einen Gameboy, der dudelt oder irgendein Handyspiel, was auf laut gestellt ist, was
alles auch gut. Immer. Alles gut, also das ist, wie gesagt, das ist eine Diskussion, die ich jetzt hier gar nicht anfangen will, schon allein, weil wir schon mal fast bei einer Stunde sind und es ist spät am Abend, aber das ist natürlich wirklich ein Problem. Um nochmal zur Sommerzeit zurückzukommen, und damit möchte ich die Folge dann auch gerne schließen, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter die Folge. Aber ich möchte gerne mit einem kontroversen Thema, möchte ich jetzt hier ausschleichen für diese Woche. Wie stehst du denn zum Thema Zeitumstellung, Tilman? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich will es jetzt trotzdem nochmal.
Ich habe sogar schon sehr oft drüber gesprochen.
Genau.
Ich würde die auf jeden Fall abschaffen, weil das ist nachgewiesen. Es ist seit dem ersten Jahr, seit 1980, immer wieder wollte die Pro-Zeitumstellungsseite beweisen, dass Energie gespart wird. Das war ja der Grund, die Ölpreiskrise und so weiter.
Ja, ja, alles gut.
Wir wollen Tageslicht sparen. Ich meine, es gibt nicht mehr Tageslicht. Das kann man sich auf den Kopf stellen.
Genau
die Sonne ist genau die Hälfte der Zeit über und die Hälfte der Zeit unter dem Horizont. Das wird man nicht ändern können. Das heißt, wenn die Leute aufstehen, dann heizen sie vielleicht morgens mehr. Das kostet auch mehr Energie, wenn sie früher aufstehen und so weiter. Das heißt, die Ersparnis
ist gleich
null.
Welche Zeit würdest du denn haben wollen?
Da würde ich gar nicht gefragt werden wollen, sondern es ist die Standardzeit, die immer zurzeit nur noch 5 Monate gilt und 7 Monate gilt ja die andere Zeit. Also Sommerzeit gilt seit 1996, ist es nicht mehr so, dass beide 6 Monate gelten, weil die Umstellung früher war sie im September, März und September, 6 Monate und das sind jetzt nicht so, ich will gar nicht gefragt werden, das ist die Standardzeit, die jedes Land
Also du willst die richtige Zeit, dass 12 Uhr ist die Sonne im Zenit, also die Winterzeit, wie es so schön heißt.
So die mittlere Sonne, genau. Und die mittlere Sonne ist im 15. Längengrad, das ist ungefähr die deutsch-polnische Grenze, also für unsere beiden Länder ist es perfekt. Für die Franzosen sollte natürlich eine andere Zone gelten, für die britische, aber das hat ja historische Gründe, für die Spanier vielleicht sogar noch die übernächste. Also natürlich sollten die Länder auch mal die Realität nochmal einfach zum Himmel gucken, aha, die Sonne, auch ist ja ganz anders einfach. Im Grunde müsste man radikal sagen, welches Land, also ein bestimmtes Land, in welcher rein geografischen Zeitzone liegt das mehrheitlich und dann muss man es so machen. Und,
genau, oder halt mehrere Zeitzonen.
Und da dann aber eine Umfrage auf EU-Ebene zu machen mit allem, was passiert ist, das ist das Falscheste.
Gut, vielleicht noch kurz meine Meinung. Also wenn wir eine Zeit, wäre ich auch für die Winterzeit logischerweise, weil das die richtige Zeit ist, die richtige Zeit quasi. Ich bin aber trotzdem Fan. der Zeitumstellung. Ich habe damit auch kein Problem. Ich finde das gut. Das hat mehrere Gründe. Ich habe es im Sommer gerne lange hell und habe es im Winter gerne früh hell. Also so früh wie möglich sozusagen. Heißt, hätten wir Sommerzeit, würde es im Winter erst um 10 hell werden. Ich finde es aber gut, wenn es im Sommer abends noch bis um 10 hell ist. Aber das ist unsere persönliche Meinung.
So, ich habe noch zwei Meldungen. Zwei gut, kleine. Bitte. Der Duden, bitte jetzt kaufen. Neuauflage des Dudens. 3000 neue Wörter sind drin, alle, glaube ich, vorgelesen Zeus. Von Susanne Daubner.
Genau.
Oder die macht eine komplette Lesung vom Duden, genau. Glaube ich. Das wäre jetzt echt witzig, wenn man sich... Das
ist ja voll cringe.
Wenn man jedes... Das wäre, also der Duden hat ja eine Homepage, da kann man auch ja online nachschlagen. Ich finde es immer nach wie vor schöner, wenn man dann in diesem dicken Buch, das immer dicker wird, was nachliest. Aber es wäre witzig, wenn Susanne Daubner tatsächlich ohne KI jedes Wort da einlesen würde. Naja. So, und zweitens, nochmal zum Thema Zeitumstellung, die Bahn. Also das Absurde ist ja, diese ganzen Zeitzonen, wofür wurden die erfunden in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts?
Damit alle...
Für die Bahn. Weil die Bahn zum allerersten Mal sozusagen, es war ja scheißegal, wenn du früher mit der Kutsche von Wien nach Paris gereist bist, dann hast du geguckt, Sonne, okay, Mittagsstunde und so weiter, das wird schon alles passen, aber als es dann plötzlich Fahrpläne gab mit Zügen, da war es dann schon wichtig zu wissen, welche Minute wird der ankommen, der Zug braucht so und so lang und so weiter und dann muss natürlich an der Ankunftszeit auch dieselbe Minute gelten und es gab viele länderweise Zeiten, die dann das waren nicht ungefähre, sondern das waren schon auch sekundengenaue Tageslängen. Aber die waren natürlich nicht auf null, auf eine Weltzeit geeicht. Und das hat man dann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eingeführt. Die Länder haben das auch nicht alle gleichzeitig eingeführt, aber die Eisenbahn war der relevante Faktor dafür. Und heute müsste man sagen, machen wir es doch wieder wie vor 1880, aufgrund der Bahn, weil alles relativ ist. Richtig. Und jetzt habe ich gelesen, die Süddeutsche Zeitung hat herausgefunden, ich weiß auch nicht, wie genau das herausgefunden wurde, aber in diesem Jahr gab es deutschlandweit in den Fahrplänen wohlgemerkt, gab es bis zu 3 Millionen Fahrplanänderungen. Da rede ich vom Plan, also die Züge verhalten sich ja selber dann noch, genau, wie sie wollen, zusätzlich.
Ich habe heute in der Zeitung gelesen, hast du große Karikatur gehabt, geplante Ankunftszeiten, geplante Abfahrtszeiten, mehr nicht. Also irgendwie so, dass hier der Rest wird ein geplanter Fahrplan, irgendwie so. 3 Millionen, das halte ich für wenig.
3 Millionen und das heißt, und das ist mir, fällt einem ja selbst auf, wenn man was bucht, wenn das heißt, in 4 Wochen will ich nachmittags nach München fahren, dann suche ich mir eine Zeit, kaufe mir auch die Fahrkarte, dann steht da eine Zeit und dann gucke ich am Tag vorher oder dann, wenn ich dann fahre und dann ist der Zug weg oder dann gibt es den nicht mehr oder dann fährt er vielleicht doch 5 Minuten früher. Also das wird alles und Insider sagen, das wird geschätzt, da wird nichts mehr gerechnet, sondern da wird geguckt, so, wir haben jetzt hier die Schwierigkeit, hier kommt noch eine Baustelle, Pop-up-Baustelle, ich weiß nicht, ob das so heißt, da setzen wir mal 5 Minuten drauf oder was auch immer. Und das Absurde ist ja, das kann man sich alles sparen, weil am Ende ist es so wie irgendwie in Afrika bei den Bussen, der fährt erst los, wenn er voll ist. Ja, das könnte man eigentlich als Grundregel einführen, weil darauf könnte man sich dann, das kann man dann vielleicht als Kunde auch noch selber nachvollziehen, wie das funktioniert.
Oder wie es früher hieß, kommen Sie, wann Sie wollen. Wir fahren, wann wir wollen. In dem Sinne, wenn Tilman nächste Woche nicht irgendwo im Zug ertrunken ist, hören wir uns ungefähr um die gleiche Zeit wieder, vielleicht dann erst wieder am Donnerstag. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bin mal gespannt, was nächste Woche losgeht. Nächste Woche Donnerstag-Folge und dann übernächste Woche Montag, also gleich danach Montag, weil ja dann eine Landtagswahl dazu, also 2 Landtagswahlen dazwischen sind. Werden wir wieder eine Spezialfolge haben. Ansonsten schöne Woche, Tilman. Bis dann.